freue mich über alle, die gekommen sind, die was erwarten. Heute geht es um die Frage, warum Gott Probleme erlaubt. Warum geht es mir manchmal schlecht? Warum habe ich Kämpfe? Warum habe ich manchmal Schwierigkeiten? Warum werde ich angefochten? Warum ist bei mir manchmal der Teufel los? Und lauter solche Fragen, die ich manchmal mir so stelle. Und ich will dieser Frage nachgehen, warum Gott Probleme erlaubt. Was hat er für Hintergedanken dabei? Was plant er und was hat er vor? Also mit mir und mit uns. Zuerst einmal lade ich ganz herzlich ein für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Jeden Mittwoch, jeden Freitag und jeden Samstag und jeden Sonntag. Wir sind sehr fleißig, also wir haben sehr viel hier und auch Weihnachten, es geht auf Weihnachten zu. Ich möchte nur für den Heiligabend, 24. Dezember, um 16 Uhr haben wir Heiligabend-Gottesdienst, eine Stunde. Ich werde mich begrenzen und beherrschen, dass ich nicht länger predige und dass der Gottesdienst nicht länger geht als eine Stunde. Dann am Dienstag, den ersten Weihnachtstag, haben wir nicht wie üblich bei uns um 10 Uhr, sondern um 11 Uhr Weihnachtsgottesdienst. Mittwoch, den 26. Dezember, wird kein Gottesdienst hier stattfinden. Also dafür haben wir ja vorher den Dienstag gehabt. Und dann geht es wieder Freitag, den 28. weiter Silvester. Wir fangen um 8 Uhr an bis 22 Uhr, ist dann Gottesdienst. Dann werden wir werden in diesem ersten Teil des Gottesdienstes auch Abendmahl feiern. Wir wollen das Jahr gut abschließen. Und dann werden wir eine Taufe abhalten. Wer noch nicht getauft ist, der darf dann in der Zeit zwischen 10 Uhr oder 22 Uhr und 23 Uhr darf er sich taufen lassen. Dann werden wir mit Gebet ins neue Jahr gehen, Losungen für das neue Jahr ziehen und so weiter. Und dann eine gute Zeit auch noch dazwischen miteinander haben. Also volles Programm. Und am 1. Januar, unser erster Gottesdienst wird sein um 19 Uhr. Also ich hoffe, dass alle ausgeschlafen sind von den Silvestergottesdiensten. Also es wird eine gute Zeit sein. Schaut, nimmt die Zettel mit, steht alles Wissenswerte drauf. Warum Gott Probleme erlaubt? Nun, es wäre so schön, wenn die Welt ohne Probleme wäre, wenn alles glatt gehen würde, wenn alle Leute harmonisch, friedlich, sanft wären und ruhig wären und keiner dem anderen auf die Nerven gehen würde und wenn man mit allen Leuten auskommen könnte, wenn es keinen Teufel gäbe, das wäre fantastisch, aber leider ist es nicht so. Ich will heute ein paar Gedanken weitergeben, die mir Gott in den letzten Tagen gegeben hat und so weiter, die mir geholfen haben, schon vor langer Zeit verschiedene Erfahrungen damit gemacht. Wofür sind die Probleme da? Was will Gott mit den Problemen erreichen? Braucht er überhaupt die Probleme? Diesen Fragen werde ich nachgehen. Probleme sind zur Erziehung des Menschen da. Also sind Aufgaben eigentlich. In der Bibel heißt es, als der Mensch aus dem Paradies ging, Dornen und Disteln, also Unkraut, die werden auf deinem Weg wachsen. Und Dornen und Disteln haben eine ganz große Aufgabe. Rosen ohne Dornen. Nur künstliche Rosen haben keine Dornen. Aber Dornen gehören dazu. Dornen ist ein Zeichen für Mühsal des Lebens. So, Dornen sind Stacheln. Dornen stechen und verletzen einen. Also Dornen und Disteln wachsen auf dem Weg. Dornen brauchen keine Pflege, die wachsen von selbst. Die musst du nur ausrotten. Also das ist der Gedanke von den Problemen als Hintergrund, damit du weißt, also die Welt war schon immer problematisch. Es ist ein Hinweis auf die Vergänglichkeit des Menschen. Dornen werden verbrannt. Und das Interessante ist, unser Herr Jesus Christus trug eine Dornenkrone. Also hat also auch hier etwas getan, er hätte nicht tun müssen. Nirgendwo steht in der Heiligen Schrift, dass er eine Dornenkrone tragen müsste, aber er tat es. Wir möchten heute miteinander erkennen den Wert der Probleme, damit du ganz anders den Problemen begegnest. Da sagst du, das sind meine Freunde. Meine Feinde sind meine Freunde, die liebe ich. Du sollst deine Feinde lieben. Deine Feinde sind nicht die Ausländer, deine Feinde sind nicht die Böses, die tun. Nein, deine Feinde sind deine Probleme. Fang an, deine Probleme zu lieben. Ohne Gottes Wissen passiert nichts in unserem Leben. Also nicht einmal ein Haar von unserem Haupt fällt ohne Gottes Wissen. Er ist allwissend. Also er weiß, was mir passiert und was mir blüht und was auf mich zukommt. Und er erlaubt es. Alles geht an seinem Schreibtisch vorbei. Er genehmigt es und sagt so, es ist in Ordnung, das sollst du haben. Aber taste seine Seele nicht, wie beim Hiob. Gott kennt uns ganz genau, aber warum lässt er Probleme zu? Warum tut er das, wenn er weiß, also die machen mir Schwierigkeiten? Oder vielleicht doch nicht? Ist das eine böse Absicht? Oder hat er gute Absichten? Eigentlich steht in meiner Bibel, alles dient zu meinem Besten, auch die Probleme. Aber wofür? Wofür sind die Probleme da? Was sollen sie bezwecken in meinem Leben? Gott hat an Kain ein Zeichen gemacht, als der seinen Bruder Abel umgebracht hat, niemand soll ihm etwas antun. Niemand soll sich an ihm vergreifen. Und wer das tut, an dem wird siebenmal gerecht. So lesen wir in der Bibel. Du sollst erfahren, warum Probleme da sind. Wir wollen dem ein bisschen in die Tiefe gehen und mal sehen. Keiner wird vor Problemen verschont, auch der Reiche nicht, der bei ihm alles glatt ist. Je mehr Geld einer hat, desto mehr Probleme hat er. Da kann ich schlafen, muss sich überlegen, wo lege ich mein Geld an. Hoffentlich kommt nicht die Inflation oder die Steuerpfande dahinter. Ein Armer hat aber auch Probleme. Wie bezahle ich meine Miete? Und all diese Unkosten, alles wird teurer und teurer und teurer. Niemand ist ausgenommen. Also weder der Reiche noch der Arme, noch die Mittelschicht. Es geht bei diesen Problemen geht es letztendlich, ob du es glaubst oder nicht, um deine und meine Erlösung. Damit wir Heimweh bekommen, damit wir los von dieser Erde kommen. Sonst, wenn es hier alles so gut und schön und glatt ist und so einfach und so angenehm, warum soll ich in den Himmel? Was habe ich dort zu suchen? Hier habe ich schon den Himmel auf Erden. Also, weil aber es nicht so ist, Dornen und Disteln wachsen auf meinem Weg. Deshalb muss ich mich ein bisschen anstrengen und etwas unternehmen gegen meine Probleme, gegensteuern. Bei den Problemen geht es um meine Wiederherstellung. Gott will uns prüfen. Also ich werde 5, 6 Punkte versuchen herauszuarbeiten mit Gottes Hilfe, wozu, warum und weshalb die Probleme da sind. Gott will uns ein Profil geben. Durch die Probleme bekommen wir ein Gesicht, bekommt das Leben eine Form, ein Format. Und dann haben wir eine Geschichte. Probleme geben uns eine Geschichte. Das ist also der und der. Der hat die und die Probleme gehabt, so und so sah in seinem Leben aus. Erstens, Probleme sind Aufgaben, Hausaufgaben, die wir machen müssen, die wir lösen sollen. Und Gott will sehen, ob wir gleich aufgeben, alles hinschmeißen und sagen, rutsch mir den Buckel runter. Oder dass wir die Ärmel hochkrempeln und dann loslegen. Wie reagieren wir, wenn Probleme auf uns zukommen? Ich kann anfangen zu flennen, zu beten oder die Gemeinde aufrufen, bitte betet für mich, ich habe Probleme. Was mache ich, wenn es schwierig wird? Wenn die Leute schlecht über mich reden? Was mache ich, wenn sie mich kritisieren? Das sind alles Probleme. Probleme sind nicht nur, dass einem jemand nur Steine in den Weg legt. Nein, Probleme sind echte, innere, persönliche, seelische Schwierigkeiten, Anfechtungen. Wie reagiere ich, wenn jemand sich mir gegenüber falsch verhält? Oder wenn ich nicht recht bekomme? Wie reagiere ich, wenn meine Arbeit nicht anerkannt wird? Oder in meinem Leben Widerstände kommen? Wenn ich überfordert bin? Problem ist so eine Knacknuss. Wie knacke ich? Entweder ersticke ich oder ich knacke die Nuss. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Also entweder bewältige ich eine Sache und werde Sieger. Wir müssen lernen, Probleme zu lösen. Und deshalb, wir sind da und wir sollten aus unseren Problemen Projekte machen. Das mache ich jetzt so wie die Schweizer. Die Schweizer haben einen Haufen Berge und die Berge sind natürlich die Schwierigkeiten. Und was machen sie? Wenn du durch die Schweiz fährst, fast an jedem Berg ist eine Seilbahn irgendwo. Also sie machen Kapital aus den Bergen. Und Gott ist mit der alten Schöpfung nicht ganz fertig. Sein Wille ist, wir sollen die Erde gestalten. Noch die Erde ist noch nicht fertig. Deshalb baue und bepflanze den Garten und pflege den Garten. Das war Gottes Wille. Diese Welt soll bebaut werden. Mehret euch und füllet die Erde. Macht die Erde euch untertan. Und deshalb haben wir Probleme, bis wir die Erde so unter unsere Füße bekommen, die Situationen unter unsere Füße bekommen. Wir sollen herrschen und nicht beherrscht werden. Egal was, ob es Gedanken sind. Vielen machen die Gedanken schon Probleme, weil sie zu viel denken. Je weniger du denkst, desto einfacher lebst du. Deshalb, Leute, die gebildet sind, haben einen Haufen Probleme, weil sie alles so kompliziert sehen, alles so intellektuell verarbeiten. Warum, wieso, weshalb? Diese Hintergründe, die hinterfragen zu viel. Ein Dummer, was macht der Dumme? Du kennst ja die Geschichte vom Bauern und dem Studenten. Da fahren Bauer und Studenten im Zug und da sieht der Studenten Notbremse und sagt, Bauer, zieh mal. Nein, sagt er, das ist verboten. Und dann zieht er, markiert, bis er so zieht, ach, Student, hier was, aber nicht hier was. Und dann zack und steht er. Und der Zug steht er. Und dann kommt der Schaffner, wer hat hier die Notbremse gezogen? Dann sagte ich, der Bauer. Dann sagt der Student nachher, Bauer hat hier was, aber hier nichts. Ich will nur sagen, weißt du, wir können an die Probleme herangehen auf verschiedene Art und Weise. Intellektuell oder mit Kraft und Power, mit Vorschlaghammer alles kleinschlagen. So, Gott will sehen, wie wir reagieren, wenn Probleme auftauchen. Mindestens, du bist 3 Tage gesegnet in der Versammlung, Gott ist gegenwärtig. Und dann nach 3 Tagen stellt sich raus, du, wir haben kein Wasser mehr, kein Brot. Jetzt, wir sind in der Wüste, wir sind wahrscheinlich am falschen Ort irgendwo gelandet. Und dann ist die Frage, ob wir vorwärts gehen oder rückwärts gehen, wenn Probleme auftauchen. Die Juden wollten immer rückwärts gehen, zurück nach Ägypten in die Sklaverei, an unseren Kümmel und an unseren Knoblauch und an unsere Fleischtöpfe, haben sie da gedacht. Und sie wollten immer wieder zurück. Und das ist das typische Menschen, die immer zurück wollen, die lösen nicht die Probleme. Und die Juden haben in der Wüste ihre Probleme nicht gelöst. Gott hat ihnen zwar geholfen, aber die sind immer wieder zurückgefallen. Gott benutzt Probleme, um uns zu verändern, um uns weiterzubringen, um uns zu schützen und um uns zu prüfen. Also das sind die Gründe, warum Gott die Probleme benutzt. Eigentlich solltest du dankbar sein für die Probleme, die du hast. Gott lässt Probleme zu, um uns zu reinigen und zu läutern von der Vergangenheit. Wir können viel besser Dinge loslassen, wenn wir Probleme haben. Wenn die Dinge glatt gehen, schön gehen, warum soll ich das aufgeben? Der Sklave, in der Antiken, wenn der Sklave von seinem Chef eine Ohrfeige bekommen hat, das hieß, du kannst gehen, ich will dich nicht mehr haben, verzichte. Also, die Ohrfeige war für ihn ein Segen. Du kannst gehen, bist frei. Deshalb wird sich der Herr hüten, dem Sklaven eine Ohrfeige zu geben. Also, aber die Probleme lösen uns von sinnlosen, wertlosen, unbrauchbaren, unnötigen Ballast. Weißt du, wenn Probleme auftauchen, merkst du, was wichtig und was unwichtig ist. Was die Nebensache ist und was die Hauptsache ist. Wenn echte Probleme auftauchen, da weißt du plötzlich, worauf es ankommt. Was deine Freunde sind, was deine echten Freunde sind. Weißt du, ein guter Freund steht auch in der Not, in der Schwierigkeit einem zu Seiten. Aber der Mietling, so der einfach dir nur zujubelt, wenn Probleme auftauchen, ist er weg. Er will mit Problemmenschen nichts zu tun haben. Problemmenschen sind schwierig. Die Problemmenschen sind Aufgaben eigentlich, die wir haben und die wir bewältigen müssen. Gott erlaubt Probleme, um aus uns das Optimale zu machen. Die Schlacken von unserem Leben zu reinigen, was noch so uneben ist, das Unreine hinwegzunehmen, die Schlacken auszuschmelzen aus unserem Leben. Gott benutzt Probleme, um uns zu bewegen. Stell dir vor, wenn du keine Probleme hättest, würdest du nie umziehen, würdest immer am gleichen Platz von der Geburt bis zu deinem Tod leben. Aber weil Probleme da sind, musst du dich ständig verändern, weil du ständig auf der Flucht womöglich vor den Problemen bist. Oder du willst sie lösen oder irgendwie in den Griff bekommen. Probleme rütteln uns wach. Was? Das ist mir passiert? Weißt du, Probleme, sie geben manchmal unserem Leben eine ganz neue Richtung. Dass wir umdenken, uns umschulen, alles über Bord werfen und dann ganz neu von vorne anfangen. Probleme machen uns erfinderisch, kreativ, machen Platz für das Neue. Also komm, behalte das Zeug, mit dem kann ich sowieso nicht viel anfangen. Gott benutzt Probleme, um uns abzuklären, dass wir innen drin abgeklärt werden. Oft benutzt Gott peinliche Situationen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich erzähle jetzt mal, was für eine Wirkung Probleme auf einen haben können, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir uns den Problemen stellen und nicht von den Problemen weglaufen. Charismatiker und Pfingstler, die haben eine ganz dumme Angewohnheit, die versuchen sich an den Problemen vorbeizumogeln und vorbeizubeten. Herr, das widerfahre mir nicht. Oder Petrus zu Jesus, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann sagt Jesus, Satan hinter mir. Weißt du, Gott hat für seinen Sohn keinen leichten Weg gewählt. Warum soll er für uns leichtere Wege wählen? Gott benutzt Probleme, um etwas aus uns rauszuholen, uns etwas zu zeigen, zu sagen. Weißt du, wir würden manches nie aufgeben, wenn wir nicht wüssten, das macht mich zu schaffen. Und zwar immer wieder und damit werde ich nie fertig. Weißt du, Probleme zeigen uns Lösungen noch auf, denn in jedem Problem ist auch gleich die Antwort drin. In jedem Problem ist die Lösung enthalten. Wenn uns schlecht geht, dann wollen wir schnell weg, sind bereit, alles loszulassen, alles aufzugeben. Lassen wir einfach stehen und sagen, ich will mich verändern. Also so will ich nicht bis zu meinem Lebensende weitermachen. Probleme. Solange es uns gut geht und wir die Ruhe haben, Frieden haben, uns niemand stört, verändern wir uns nicht. Aber sobald irgendwas uns in die Quere kommt, unseren Weg kreuzt, so Probleme verraten sehr viel über uns. In Krisensituationen zeigt sich unser wahres Gesicht, was wir sind, was für einen Charakter wir haben, ob wir Druck ertragen oder nicht vertragen, ob wir belastbar sind oder nicht. Es zeigt sich, was in uns drin ist, unser Innenleben, ob wir ganz ruhig und gelassen sein können und können sagen, ja, nach jedem Regen kommt Sonnenschein und dass wir diese Naturgesetze kennen und dass wir einfach wissen, also das Leben geht weiter. Heute regnet es, aber morgen ist wieder schönes Wetter. Probleme zeigen uns einen geistlichen Stand, was wir damit machen. Es dauert etwas eine ganze Weile, bis wir uns durchringen. Dein Wille geschehe, auch in Sachen Probleme. Probleme zeigen uns, was für Mensch wir sind, welche Art, wie wir gelagert sind, ob wir oberflächlich sind, ob wir innerlich sind, nach innen gekehrt, nach außen gekehrt. Probleme zeigen uns, wie wir reagieren, wenn es schwierig wird, sobald es schwierig wird. Und wir reifen in den Problemen. Das ist also, wie wir dann echte Frucht bringen. Durch Stürme lassen wir Wurzeln in die Tiefe, geistliche Wurzeln. Wir suchen Halt und wir suchen dann nicht irgendwo an irgendeinem Strohhalm Halt, sondern wir suchen echte Realitäten, die uns Halt geben können. Wir reifen durch die Probleme, indem wir diese Herausforderungen annehmen und sagen, ich gehe auf meine Riesen zu und ich werde sie wie Brot fressen, so wie Kaleb und Josua gesagt haben. Wir reifen durch unsere Aufgaben und wir steigern uns immer mehr. Durch Probleme oder Gegenwind kommen wir schneller vorwärts. Je mehr Probleme da sind, desto schneller entwickelst du dich. Eigentlich, Gott ist interessiert an deiner und meiner Erlösung. Erlösung möchte ich mit Entwicklung umschreiben, Wachstum. Wenn du viel gesehen, viel erlebt hast, viel durchgemacht hast, dann bist du reif, du kannst mitreden. Das hast du schon mitgemacht. Durch Probleme werden wir innerlich abgeklärter, indem wir sagen, ja, weißt du, das geht alles vorbei. Leute, die den Krieg mitgemacht haben, Gefangenschaft mitgemacht haben, Katastrophen mitgemacht haben, die reagieren ganz anders, die verhalten sich ganz anders. Die Dürreperioden in ihrem Leben durchgemacht haben. In Jakobus 1, Vers 2 bis 3, da heißt es, liebe Brüder und Schwestern natürlich auch, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Halleluja, sagt es, verstehst du, in den Schwierigkeiten. Ich weiß, es ist paradox, schizophren, verrückt. Aber das ist etwas Positives. Du sollst deinen Schwierigkeiten gegenüber optimistisch gegenüber sehen. Ach, das sind Riesen, die erledigen wir. Das machen wir. Morgen ist nichts mehr da davon. Betrachtet als Grund zur Freude. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern, über diese Hindernisse, über diese Schwierigkeiten, über diese Probleme. Weißt du, betrachtet als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder, nicht nur einmal oder ab und zu mal, sondern immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Das sind Probleme. Denn durch solche Bewährungsproben wird unser Glaube, euer Glaube fest und unerschütterlich. Deshalb, Probleme haben etwas in sich. Lauf nicht weg vor deinen Problemen. Der Teufel möchte, dass du wegläufst. Sag deinem Gott ab, hat die Frau Hiob gesagt. Das bringt doch nicht so klar. Das ist nur Schwierigkeit, nur Pannen, nur Pleiten, nur Pech. Sag doch deinem Gott ab, das bringt doch nichts. Nimm einen Strick und häng dich auf. Aber durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Es geht um unseren Glauben. Probleme sind also Bewährungsproben. Wie gehst du hier rein und wie kommst du wieder raus? Dann lese ich weiter. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas euch, so etwas euch noch bemängeln kann. Also das fehlt dir noch. Also das hast du noch nicht mitgemacht. Du solltest also kühn und mutig sein und sagen, ich mache alles mit, was mir in den Weg kommt. Ich räume mit allem auf. Ich gehe hindurch und ich versuche, mitten hindurch zu gehen. Das ist also meine Philosophie. Ich habe es von Jesus gelernt. Jesus ging in Nazareth, als man ihn den Berg runterstürzen wollte, umbringen wollte. Er ging mitten durch sie hindurch. Geh durch deine Probleme hindurch. Links und rechts, lass die umfallen. Und die Bibel sagt, wenn es 1.000 zu der Seite und 10.000 auf die Seite fallen, dich soll es nicht treffen. Du sollst nur mutig sein. Tritt mal kühn auf. Und ich kann mir vorstellen, was der Herr Jesus gemacht hat. Er war Pfingstler. Der hat einen Schrei losgelassen und die sind nach rückwärts gefallen. Und er ging mitten durch sie hindurch, durch die ganzen Nazarener. Ein Schreier. Du solltest mal einen Schreier loslassen, ein Jubel oder ein Siegesgeschrei. Du wirst merken, wie plötzlich deine Feinde reagieren. Also wenn du still bist und alles in dir schluckst und alles, ja, leider, wir müssen um Gottes Willen alles tragen. Nein, wir müssen nicht alles tragen. Wir sollen dem Feind widerstehen, fest im Glauben. Das sind Bewährungsproben. Christen schlucken nicht alles. Christen sind nicht Fußabstreifer von Hinz und Kunz und Müller und Meier. Durch die Stürme reifen wir. Wir rudern gegen den Wind. Tote Fische schwimmen mit dem Strom, aber lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Probleme. Entweder bringen sie uns auseinander oder schweißen sie uns zusammen. In der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Probleme. Entweder geht jeder seinen Weg oder wir bringen alles auf einen Nenner. Entweder machen sie uns einsam, bitter und frustriert oder wir finden Verbündete. Bei Problemen zeigt sich, wer echt und wer unecht ist. Und solange du keine Probleme bisher gehabt hast, weißt du nicht, kann ich dem vertrauen oder nicht. Wenn ich Leute traue und wenn wir das Traugespräch führen, da frage ich immer wieder, habt ihr euch schon gezankt? Habt ihr euch schon gezankt? Wenn die sich noch nicht gezankt haben, die wissen nicht, wie der andere ist. Weißt du, da kann man, jeder kann Engelchen sein und Lämmchen. Aber wenn die sich gestritten haben, wie verhält man sich, wie reagiert man da? Wer ein guter Freund ist, zeigt sich erst, wenn Krisen da sind, wenn Spannungen da sind, auf wen man sich verlassen kann oder wen man am besten meiden würde. Solche Menschen möchte ich nicht zu nahe treten. Also Leute, die nur dir schmieren und schleimen und schleichen. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Du musst deine Leute kennen, zu wem du halten kannst und nicht. Problem. Wenn du Probleme hast, du musst wissen, wo fliehe ich? Bei wem tauche ich unter? Wer nimmt mich auf? Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude. Sie wurden ausgepeitscht. Und weil sie Jesus gepredigt haben oder Jesus verkündigt haben, den Kranken im Namen Jesu geheilt haben, wurden ausgepeitscht. Sie verließen den Hohen Rat voller Freude. Nicht, oh, mein Rücken tut mir weh. Nein, sie haben nicht gejammert. Christen jammern viel zu viel. Hör doch auf zu jammern, wenn du Probleme hast. Sei doch voller Freude. Halleluja, jetzt habe ich wieder schon so ein Paket. Da ist bestimmt was drin. Und wir packen aus, das Päckchen. Und sie, voller Freude gingen sie weg. Und was haben sie gesagt? Dass Gott sie auserwählt hat, für Jesus Verachtung und Schmerzen zu ertragen. Für Jesus. Sie lehrten weiter jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in den Häusern und verkündigten, dass Jesus der Christus ist und schon der von Gott lang verheißene Retter. Weißt du, der Feind greift dich nur an, weil du etwas hast. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, in einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Weißt du, wenn du nichts bist, nichts kannst, nichts hast, hinter dir wird niemand nachlaufen. Aber weil du etwas hast und etwas bist und etwas kannst und Gott dich abgesehen hat, auf dich abgesehen hat und vor allem Problemmenschen, mit denen hat Gott was vor. Gerade die Problemkinder, mit denen hat Gott was vor, die niemand mag. Mit denen will Gott Geschichte machen. Denk an David. Du bist nur gekommen, zu gucken, was bei dieser Schlacht los ist. Die Brüder mochten nicht. Josef wurde auch nicht gemocht und wurde verkauft. Problem, Menschen, die gesegnet sind, die mag man nicht besonders. Die möchte man so schnell wie möglich abschieben. Aber die wird man nicht los. Begnadigte, gesegnete Menschen wird man nicht los. So, sie priesen Gott. Und in dem Augenblick, wo du für Jesus etwas tust, du musst nur Anbetung machen, du musst predigen oder du musst etwas in der Gemeinde tun, nur vielleicht die Hand hochstrecken, da wirst du schon angegriffen, verleumdet, verachtet. Ja, weißt du, der spielt fromm oder die ist so fromm. Und du wirst angegriffen. Wenn du nichts tust, lässt der Teufel dich in Ruhe. Aber ich habe eines festgestellt, jeder, der Anbetung macht oder singt im Chor oder selbst wenn du im ganz normalen Chor singst, der Teufel greift dich an, weil er auf dich abgesehen hat. Er möchte dich mundtot machen, er ist neidisch auf dich, denn er weiß, du hast mehr als er. Du darfst Gott dienen, du darfst vor dem Herrn stehen im Heiligtum. Paulus erinnert die Christen in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, doch vergisst nicht, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss Verfolgung mit Verfolgung rechnen. Muss. Das ist ein Muss. Du musst rechnen, in dem Augenblick, wo du mutig für Jesus aufstehst, dich zu Jesus bekennst, ich bin ein Christ. Vergiss nicht, dass du da verfolgt wirst, angegriffen wirst und dass du Probleme hast. Und weißt du, gemeine Probleme. Ja, und du willst Christ sein? Und wir sind Menschen, genauso wie alle anderen Menschen auch, aus Fleisch und Blut. Und, aber die kommen dann so fromm, und du willst Christ sein? Du willst gläubig sein? Wie reagierst du da? Man muss mit Verfolgung rechnen, mit Verachtung rechnen, sich darauf einstellen und darauf sogar gefasst sein. Die Juden waren auf Paulus und auch die anderen Christen eifersüchtig, weil die Jesus hatten und die priesen Jesus und die waren nicht so miesgrämig und so weiter wie die Pharisäer, die nur heulten und plärrten und an der Klagemauer standen. Nein, ihr Angesicht leuchtete wie beim Stephanus. Und da wurden sie neidisch. Weißt du, Menschen werden neidisch, wenn du glücklich bist. Die werden neidisch. Du musst nur lachen und happy sein. Und das Angesicht eines Engels haben, der gar nichts ausmacht. Engel machen sich nichts aus Problemen aus. Für die gibt's keine Probleme. Die gehen durch die Wände, durch verschlossene Türen. Die kennen keine Probleme. Weißt du, aber die grimmigen Pharisäer, die Klageweiber. Der Teufel möchte dich zum Krämergeist wieder zurückbringen. Christen, tut mir leid, also verzeiht mir, liebe Christen, aber für mich sind Christen Außerirdische. Weißt du, die sind nicht von dieser Welt. Ihr Bürgertum ist im Himmel. Dort sind sie zu Hause. Sie wissen, dort, wir leben zwar hier, hier sind wir Gäste, hier sind wir Touristen, hier sind wir unterwegs. Oder früher hat man gesagt Pilger. Heute weiß man nicht, was ein Pilger ist. Aber wir sind hier unterwegs. Aber unser Zuhause, unsere Heimat ist dort in der Höhe. Und deshalb versucht der Teufel uns Probleme zu machen. Dass wir hier bleiben und nicht mehr nach Hause gehen. Er macht uns Probleme und versucht uns Probleme zu machen. Mit dem Himmel und mit Gott, mit allem drum und dran. Aber wenn wir Probleme haben, und jetzt darf ich eine andere Wahrheit sagen, hilft uns der Herr, steht uns zur Seite, gibt uns Kraft. Und ihr sollt Kraft empfangen des Heiligen Geistes. Wozu? Zum Schlafen? Nein. Zum Aufstehen, zum Widerstehen. Für Geistlose oder Gottlose, weißt du, die wissen nicht, was Problem ist. Wenn du denen erzählst, weißt du, wir als Christen haben Probleme, wir kämpfen gegen die Probleme. Nein, ihr Leben ist ein Problem schon. Deshalb, wenn du im Wald bist, dann siehst du von dem Wald die Bäume gar nicht mehr. Du bist da drin. Und so ist es, wenn du nur im Problemumfeld bist. Da ist alles ein Problem. Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6, darüber freut euch von ganzem Herzen. Weißt du, was das heißt? Von ganzem Herzen, richtig ausgelassen. Freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt nur für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Petrus weiß, wovon er spricht. Du wirst mich verraten oder verleugnen. Ja, Herr, ich nicht. Vielleicht der Judas. Aber du siehst, was dann passierte. Er war der Erste. Er war der. Und sogar bei einem kleinen Mädchen hat er versagt. Dann schreibt Petrus hier weiter. So wird euer Glaube sich bewähren und sich immer wertvoller und beständiger sein und sich erweisen als pures Gold, wenn ihr die Proben besteht. Das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr an dem Tag empfangen, wenn Christus sichtbar wird. Also, wir leben für jeden Tag, diesen glorreichen Tag. Und wir kommen in der Krise. Und aus der Krise können wir als Verlierer oder Gewinner rauskommen. Spielt also eigentlich gar keine Rolle, Gewinner oder Verlierer. Du bist immer gut drauf. Auch die Verlierer. Denn wir haben Hebräer 11. Der erste Teil vom Hebräer 11, das sind die Gewinner. Der zweite Teil vom Hebräer 11, die sind Verlierer eigentlich. Und sie haben es nicht erreicht. Sie haben es nicht bekommen. Weißt du, wie Diamanten entstehen? Diamanten ist nichts anderes als faules Holz eigentlich, von Ursprung her, vom Haus her. Sie sind faules Holz, irgendwo im Morast, aber der atmosphärische Druck hat sie so hart gemacht, dass sie so wertvoll geworden sind. Der atmosphärische Druck, der Druck deiner Umgebung, die Belastung, die du erlebst, das macht dich hart, das macht dich stabil, das macht dich bewährt. Probleme härten uns ab. Weißt du, da bist du abgebrüht, mit allen Wassern gewaschen. Das hast du schon alles erlebt. Petrus schreibt weiter, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfährt. So soll euer Glaube geprüft werden und gefestigt werden. Und das ist nichts Außergewöhnliches, was ihr da erlebt. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Und dann werdet ihr auch mit ihm jubeln und mit ihm freuen, wenn er mit all seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr Christen seid. Du siehst also, das waren damals diese Auseinandersetzungen, aber heute ist auch nicht besser. Und daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit in euch ist. Weißt du, es zeigt sich durch die Probleme, zeigt sich, du bist ein anderer Mensch. Du reagierst ganz anders. Wir haben alle Probleme, Leute. Und das lasst uns ehrlich sein. Da braucht niemand heucheln. Wenn jemand sagt, ich habe keine Probleme, dann ist es ein Lügner. Oder hat keine Ahnung vom Leben. Wir haben Probleme. Aber wir überleben die Probleme. Wir überwinden sie. Probleme zeigen offensichtlich, was für einen Geist wir haben. Welche Geisteskinder wir sind. Dass wir einem anderen Herrn dienen. Dass wir mit Gott über die Mauern springen. Dass Gott uns lieb hat. Probleme zeigen mir, dass du in der Gegenwart Gottes lebst. Hättest du keine Probleme, würde mir sagen, du, ich bin auf dem falschen Dampfer. Aber hier, du erlebst all das Negative, was das Leben gibt. Und du meisterst diese Sachen. Und du weißt, mit Gott wird es alles gut werden. In der Bibel heißt es einmal von dem Dichter Asaf, der sagt, ach, ich bin so traurig, so depressiv. Und man wird depressiv, wenn man nur auf die Probleme schaut, nur auf die Schwierigkeiten schaut, wenn man nur depressiv, wenn man nur auf dieses ganze Handicap guckt, was einem so begegnet tagüber. Ich bin depressiv, als ich sah, wie geht es doch den Gottlosen so gut? Ich sag dir, den Räubern geht's gut, die stehlen da und dort, die denken sich nichts. Den Mafiosis, den Verbrechern geht es gut. Weißt du, dass einem gut geht, ist noch kein Zeichen von besonderer Gunst, sondern wie reagiere ich, wenn es mir schlecht geht? Menschen, die über Leichen gehen, denen geht es gut. Die machen sich keine Gedanken. Ich denke nur an die Tyrannen, die Betrüger, die Gauner und so weiter. Die fragen nicht, ach, ob der eine krepiert oder nicht. Die Leute werden ausgenommen. Denk an den reichen Mann. Er hat gute Tage gelebt. Und was ist dann sein Ergebnis gewesen? Und dann am Schluss heißt es, und er leidet Pein. Warum lässt Gott Probleme zu? Um uns zu festigen. Ein weiterer Grund. Petrus schreibt, ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch angreift, verhöhnt und so weiter. Nur weil ihr Christen seid. Weil ihr andere Menschen seid. Ihr seid nicht mehr im Gesetz. Ihr lebt nicht mehr nach dem Gesetz wie die Juden. Ihr seid jetzt Christen. Ihr habt den Heiland. Und daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit in euch ist. Probleme sind ein gutes Omen, ein gutes Zeichen. Ein Zeichen für unsere Andersartigkeit. Wir sind anders. Hier wohnt was jemand drin, der Geist Gottes. Christen sollen sie glücklich preisen. Weißt du, was das heißt? Du sollst stolz sein auf dich selbst. Ja, Christen dürfen nicht stolz sein. Nein, sie müssen sogar. Ihr seid glücklich, freudig. Mensch, mir geht's gut. Nein, weißt du, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir, so lala. Nein, mir geht's blendend. Ich habe Schwierigkeiten, aber in dem allen überwinde ich weit. Weißt du, man hat Kämpfe. Wir dürfen uns nichts vormachen, dass ich keine Kämpfe hätte. Wir hatten eine ganze Menge. Aber Christen sind stolz drauf. Mit meinem Heiland schaffe ich das. Mit dem Heiligen Geist schaffe ich das. Und Gott Vater schaffe ich erst recht. Dem Schöpfer Gott. Weißt du, du solltest anfangen, Gott für deine Probleme danken. Herr, schicken wir noch mehr Probleme. Du sagst verrückt. Nur Verrückte würden so beten. Nein, je mehr Probleme du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du zu kämpfen. Weißt du, einer gegen 10.000. Euer einer wird 1.000 jagen. Was heißt 1.000 Räuber, 1.000 Diebe, 1.000 Verbrecher? Probleme offenbaren unsere Echtheit. Eine Bekehrung ist erst echt und wahr, wenn sie auch die Glaubensproben bestehen, die Feuerproben. Weißt du, an Christus zu glauben. Ich glaube an Jesus, Halleluja. Aber dann um die Ecke kriegst du eine Ohrfeige. Was ist dann? Wie reagierst du dann darauf? Weißt du, Glaubensproben. Da rauskommen. Weißt du, sitzen gelassen, vergessen zu werden oder verachtet zu werden. So, wir sind oft vielfach, wenn ich so die Christen angucke, die Schlaraffenchristen, würde ich sagen. Weißt du, die wollen, dass es gut geht. Und sobald irgendeine Kleinigkeit, eine Laus über die Leber läuft, sind sie schon beleidigt, gekränkt, zerbrochen, schmeißen alles hin, wollen nichts mehr zu tun haben. Also, solange ihre Bedürfnisse befriedigt werden, solange alle Wünsche gedeckt werden, da kann ich gut glauben. Aber was passiert, wenn das nicht passiert? Das sind Probleme. Viele sind nur so lange Christen, solange sie gesegnet werden. Aber was passiert, wenn du nicht gesegnet wirst? Der Gesegnete ist immer gesegnet, übrigens. Ich will also nur sagen, der muss nicht immer extra gesegnet werden. Der ist gesegnet für den Rest seines Lebens. Und Gott nimmt den Segen nicht zurück. Wenn er einen gesegnet hat, denk an Jakob, als der Isaak ihn gesegnet hat, dann kommt der Esau und sagt, kannst du mich noch segnen? Und sagt, vielleicht hast du noch einen Segen. Nein, den ich gesegnet habe, der ist gesegnet und der bleibt gesegnet für den Rest seines Lebens. Und das für die ganze Ewigkeit. Also, aber sobald was passiert, ist die Hölle los gleich. Also, das sind die Christen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Alles nur Schleimer und. Weißt du, darum hören die meisten Erweckungen nach 3 Jahren auf. Zuerst ist alles Feuer und Flamme, alle brennen in Gott und in Christus. Aber dann kommen die Feuerproben. Viele sind nur so lange auf dem Weg, solange es ihnen gut geht. Solange nichts Negatives zustößt. Solange sie sich profilieren können. Ja, Bruder, kannst du nicht hierher kommen und singen? Kannst du nicht hier kommen und predigen? Kannst du nicht hier kommen und beten? Weißt du, solange man dich ehrt, aber was ist, wenn man dich verachtet? Wir sind so lange oft auf dem Weg und so weiter, solange wir Erfolg haben, aber was ist dann, wenn Misserfolg ist? Für mich, jemand kam zu mir, eine Frau, man soll für ihren Mann beten und ihr Mann Erfolg hat, Geschäftsmann. Ich sag, weißt du, liebe Schwester, vielleicht ist Misserfolg ein größerer Erfolg als der Erfolg. Misserfolg. Ein größerer Erfolg als der Erfolg selbst. Weißt du, aber viele sind nur so lange auf dem Weg, solange sie Anerkennung haben, solange man sie ehrt, solange man ihnen dankt. Viele benutzen den Glauben so als eine Art Versicherung, Lebensversicherung oder ein Trittbrett, dass man aufsteigt. Aber was ist, wenn du absteigst? Weißt du, wo bin ich denn geraten? Probleme bringen die Wahrheit ans Licht. Sie verraten, welches Geisteskinder wir sind. Probleme. Also Gott stellt sie uns in den Weg. Warum, Herr? Weißt du, als ich die Predigt, den Impuls, die Überschrift bekommen habe, warum lässt Gott Probleme zu, habe ich gesagt, was kann man darüber groß sagen? Und ich war erstaunt, was für Potenzial da drin steckt. Was Probleme offenbaren unsere Echtheit, zeigen, was einer hat und was einer nicht hat, was noch fehlt. Ob einer Feigling ist und Weichling ist oder eine deutsche Eiche, er steht und wächst und existiert. Probleme sind Feuerproben. Was passiert, wenn du in den Feuerofen musst, wie die 3 Jünglinge? Die sind drauf losgegangen auf ihr Problem. Und wenn Gott uns nicht bewahrt, wir werden unsere Knie doch nicht beugen. Du siehst also, sie waren hart in der Situation. Sie haben sich nicht gebeugt. Jedes Werk muss nach der Bibel durchs Feuer. Es zeigt sich, wie schnell man eine aufgibt und wie schnell man in die Luft aufgeht, in Flammen aufgeht und Asche wird. Es zeigt sich, wenn Sorgen auftreten. Jesus erzählt von diesem vielfältigen Acker. Etliches fiel auf das und das, etliches auf das und etliches unter Dornen. Und es geht schnell auf, aber weil es wenig Boden hat, Wurzelwerk hat, es geht wieder schnell ein. Und du siehst also, wozu Probleme gut ist, zeigt, wie viel Boden wir haben oder in welcher Umgebung wir sind. Dornen, die ersticken das. Es zeigt sich, wenn Probleme kommen, wenn Wind uns einem ins Gesicht einem bläst, ob wir immer noch bei Gott bleiben und sagen, Herr, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Ich bleibe bei dir. Weißt du, dass man Gott weiter dient, ob man was spürt oder nicht spürt. Ob es in der Gemeinde aufwärts oder abwärts geht, das spielt keine Rolle. Gott prüft uns auf Herz und Nieren. Und das sind Probleme. Weißt du, jetzt höre ich auf, jemand hat mir geschrieben, jetzt höre ich auf, den 10. zu geben. Ich werde doch nicht gesegnet. Aber der hat nur einmal 10. rüber geschickt. In der Bibel heißt, du sollst treu, regelmäßig deinen 10. geben, nicht nur gelegentlich. Also, manche denken, wenn ich das einmal tue, dann muss gleich Gott die Fenster des Himmels aufschließen. Viele verkraften keine Schwierigkeiten. Bei dem geringsten Windstoß fallen sie um, fangen an zu weinen und zu jammern und sich überall zu beschweren. Also, der hat keine Liebe für mich, keine Sympathie für mich. Und machen anderen das Leben womöglich noch schwer. Probleme decken auf, ob man beständig ist oder nicht. was für ein Charaktermensch ich bin. Das zeigen Probleme. Ob ich mietlich bin, wenn ich den Wolf kommen sehe, dass ich dann abhaue. Stell dir mal vor, ich als Pastor, ich sehe Schwierigkeiten kommen und sage, komm Leute, ich höre auf zu predigen, ich gehe in meine Rente, in Ruhestand und so weiter, macht euren Dreck selber. Da würde die Gemeinde heute gar nicht mehr geben. Aber ich sage, das ist mir doch vollkommen egal, was passiert, ich bleibe, weil Gott mich an den Platz gestellt hat. Mich interessiert nicht, ob der Wolf, ob der Bär oder der Löwe da ist, ob der Goliath da ist. Ich bleibe hier. Und die anderen gehen dann, müssen gehen. Entweder der eine oder der andere. So, aber der bleibt. Was verraten die Probleme? Ob man ein Weichei ist, ob man stark in Gott ist, ob unser Glaube stabil ist, ob unser Leben ein Fundament hat. Weißt du, Stürme kommen an jedes Haus, auf dem der auf Sand gebaut hat und der auf dem Fels gebaut hat. Aber sein Haus bleibt bestehen, weil er Fundament hat. Weißt du, Probleme zeigen, ob du ein echter Christ bist oder nur Namenschrist bist. Deshalb Jakobus 1, Vers 2. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude. Fang an, in die Hände zu klatschen und sagen, Halleluja, ich habe Probleme. Ich habe Probleme, aber ich freue mich über die Probleme. Ich weiß nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll, ich weiß nicht das und ich weiß nicht das, aber ich freue mich, Gott wird mir helfen, Gott ist treu. Du hast nichts auf den Tisch zu setzen und ich kenne die Geschichte, entweder Lilian Tresch oder Georg Müller, die weisen Väter oder weisen Mütter, und das sind Leute, die Gott geliebt haben, oder die haben nichts auf den Tisch zu setzen gehabt und Tausende von Kindern, die haben gesagt, und lasst uns unsere Hände hochheben und lasst uns Gott loben und preisen. Wir haben nichts im Teller, wir wissen nicht, was wir essen sollen. Und dann preisen sie Gott. Lilian Trescher, die Mutter von Neil, eine amerikanische Missionarin, die über 1000 Waisenkinder großgezogen hat im Laufe ihres Lebens, ihres Dienstes. Und sie hat eine Situation gehabt, sie hat nichts zu essen gehabt. Es war Krieg, die Suezkrise. Es war nichts da. Dann hat sie die Kinder versammelt, leere Teller, Messer und Gabel hingestellt und jetzt preisen wir Gott. Und während sie so Gott preisen, kommt da ein Militärschiff vorgefahren von der britischen Armee und sagt, wo ist die Lilian Trescher? Ist hier Lilian Trescher irgendwo? Ja, sie leitet das gerade das Gebet, das Tischgebet und dankt und preist Gott und hat nichts auf dem Teller. Und dann kommt der Offizier und sagt, du, all die Jungs, mobilisier alle Jungs mit Schubkarren und was sie können. Bei uns, unser Schiff steht hier im Suezkanal, was wir auf dem Schiff haben, könnt ihr abladen und haben. Es gehört euch. Und sie haben den ganzen Kriegsjahr überlebt, was auf dem Schiff war, alles runtergeladen. Du sollst mutig sein und sich nicht unterkriegen vom leeren Teller. Einfach Gott loben und preisen. Deshalb, Grund zur Freude. Weißt du, wenn ich so lese, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es ist nicht nur, dass ihr, wenn es gut geht, Halleluja, hopf und tanze. Nein. In Krisenzeiten, dunklen Zeiten, nachts, Nachtigall singen nachts und studieren und üben ihre Lieder ein. Diese Freude ist unsere Stärke. Unechte Christen schmeißen alles gleich weg. Ach was, das bringt nichts. Lass uns aufräumen, unser Heim auflösen. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir alles auflösen und rückwärts gehen. Kinder Gottes gehen immer vorwärts. Und wenn Gott wollte, dass wir rückwärts gehen, hätte uns hinten auch noch ein paar Augen gegeben. Oder den Rückwärtsgang. Die Natur kennt keinen Rückwärtsgang. Und deshalb, es ist nicht Gottes Wille, dass wir in unserem Leben rückwärts gehen, sondern dass wir vorwärts gehen. Nicht, dass wir uns immer verschlechtern. Nein, unser Leben soll sich von Tag zu Tag verbessern. Aber von nichts kommt nichts. Also unechte Christen, faule Christen schmeißen alles gleich weg, wenn es nicht so geht, wie sie es sich vorgestellt haben. Weißt du, du musst eines wissen. Unsere Wege sind nicht Gottes Wege und unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Es kommt immer anders, als wir denken. Deshalb, lass die Welt nicht untergehen, wenn Probleme auftauchen. Es ist anders gedacht, anders geplant. Es kommt anders. Du wirst in die Grube geworfen, wie der Josef, der junge Josef, wirst verkauft als Sklave nach Ägypten. Es kommt alles ganz anders, weil Gott dich auf den Thron bringen will. Jetzt kannst du mit Gott hadern und sagen, lieber Gott, warum passiert mir das alles? Viele laufen dann weg, suchen sich eine andere Gemeinde und kommen in eine andere Gemeinde, haben die gleichen Probleme. Denn überall wird mit Wasser gekocht. Überall wird mit Wasser gekocht. Überall menschelt's. Und ich sage dir eines, du kommst vom Regen in die Traufe. Und du wunderst dich, und sagst, also ich wusste nicht, da war die letzte Gemeinde doch noch besser als die heutige, die jetzige. Jakobus sagt, durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. So lang bleiben, bis Gott dich woanders hinführt oder anders führt und leidet, oder bis Gott dich aus dem Dilemma rausführt, oder bis die Hungerszeit zu Ende ist. Unechte Christen halten die Bewährungsproben nicht durch und aus. Sie brechen zusammen, fallen beim göttlichen Tief durch. Ja, und Gott lässt niemanden im Verkehr in die Welt raus, ohne zuerst beim TÜV gehabt zu haben. Da wirst du geprüft. Da wirst du geprüft. Und viele möchten zum Einsatz kommen, aber ohne Prüfung kommst du nie zum Einsatz. Niemand kann dich gebrauchen, also wenn du nicht Bewährungsproben bestanden hast. Solche Menschen, die einfach nur schnell was machen wollen. Weißt du, Gott begegnet uns, aber dann kommt die Bewährungsprobe. Elia, voller Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Oh Herr, ich bin der Reformator, ich werde die ganzen Baalspriester abschlachten. Hat er auch alle abgeschlachtet. Und hat einen Altar gebaut, wo Feuer vom Himmel fällt. Und was sagt der liebe Gott nach dieser Bergerfahrung? Geh und verbirg dich am Bach Krit. Und dann 18 Monate, weißt du, nicht nur für 3 Stunden, für 18 Monate. Und dann geh und verbirg dich bei der Witwe von Sarepta. Und das sind Probleme. Die arme Frau da, das Brot aufessen. Gott braucht keine Waschlappen, Feiglinge, Weichlinge oder Verweichlichte. Weißt du, unsere Christenheit ist so weibisch geworden. Entschuldigung, aber ich will es nur sagen, so weibisch. Schau diese Bilder an von Jesus, so weibisch, Mutter Maria. Alles so weibisch, so weichlich. Ja, der liebe Gott wird es schon machen. Nein, wir müssen unsere Stirn bieten. Den Kampf des Glaubens kämpfen. Die Bibel sagt, seid männlich und seid stark, nicht weibisch, sondern männlich und seid stark. In aller Liebe. Weißt du, wir dürfen nicht zurückschrecken vor Problemen und gleich fliehen oder ermatten und schlaff werden, die Flinte ins Korn werfen. Gott braucht niemand, der gleich ausweicht, sobald irgendwo Widerstand kommt oder gleich Gewalt da ist oder jemand sagt nein. Weißt du, und erst recht, wenn jemand Nein sagt, da fängt er erst recht weiterzumachen. Das sind wahre Christen. Denn Gott will die Starken zum Raube haben. Gott will die Problemmenschen zum Raube haben. Gott will deine Probleme zu Projekten machen. Nimm dein Problem. Weißt du, weich nicht dem Druck und dem Zwang aus. Nur willensschwache Menschen tun das. Aber dabei zeigt sich der Wille, ich schaff's mit Gottes Hilfe. Und wenn nicht so, dann auf der Seite. Und von der Seite. Hebräer 10, Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus dem Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Das ist die Antwort Gottes. Nicht meine Antwort. Streite ich mit dem lieben Gott, wenn du willst. Gott sagt, meine Seele hat kein Gefallen an denen, die da weichen. Das ist Lutherdeutsch. Also mein Gerechter wird des Glaubens leben. Der wird nicht hinschmeißen. Der wird nicht aufgeben, der wird nicht ausweichen, der wird bleiben. Die Helden Davids, lies mal über die Helden Davids. Da gibt es einige Helden, da hat einer nur Schwert gehabt, der schwankt mit dem Schwert so lange, bis er die Hand so steif hatte, dass er die Hand nicht mehr aufmachen konnte. Und er war ganz allein auf dem Feld. Und hat nicht geguckt, wer macht mit. Weißt du, Menschen, die den Heiligen Geist haben, die warten nicht, bis irgendjemand mitmacht. Die wissen, Gott ist mit mir und das ist genug Macht da und genug Kraft da. Seid männlich und seid stark. Und ich habe extra nachgelesen, da steht nichts anderes drin in der Bibel. Seid männlich und seid stark. Also das gilt für Schwestern wie für Brüder. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Jakobus sagt, bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich und fest bleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas euch bemängeln darf. Wahre Christen sind unerschütterlich, mutig und kühn, beugen sich nicht dem Druck der Gesellschaft, sonst wäre das Christentum schon längst eingegangen. Aber die ganzen Märtyrer, die haben gesagt, nee, ihr könnt uns abschlachten, aber wir werden uns nicht beugen. Jesus hat uns erlöst und hat uns gezeigt, ihr Pharisäer, ihr Juden, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde mich nicht vor euch beugen und kapitulieren. Und wir Christen sollten lernen, uns nur vor Gott zu beugen und sonst vor niemand. Klingt hart, was ich sage, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Lieber lasse ich mich abschlachten, denn das Leben, mein Leben geht weiter danach. Und so weiter. Aber wie werde ich in der Ewigkeit dastehen, wenn ich nachgegeben und nachgegeben und nachgegeben und nachgegeben habe? Probleme testen deine geistliche Festigkeit, deine geistliche Stabilität. Ob du wirklich das bist, was du vorgibst zu sein. Ob du echt bist. Ich werde nie vergessen, am 11. November, glaube ich, 11., 10. oder 11. November, predige ich auf dem Breitscheidplatz, da kommt ein DDR-Bürger und kneift mich aber richtig. Ich sage, was machst du denn? Dann sagte ich, wollte wissen, träume ich oder es war, dass ich hier auf dem Kudamm bin. Weißt du, die Leute wollen wissen, ob du echt bist oder nicht, ob meine Situation echt ist oder nicht. Deshalb, die brauchen was Handgreifliches. Was Handgreifliches. Die wollen was anfassen und du bist zum Anfassen. Und die wollen testen, ja, bist du ein Christ? Wirklich, lebst du als Gerechter oder was bist du? Oder bist du nur so Pantoffelheld, frommer Muttersöhnchen und was weiß ich. Gott braucht Überwinder. Die letzte Gemeinde, die Endzeitgemeinde wird eine Überwindergemeinde sein. Lies mal die Sendschreiben. Wer da überwindet, wer da überwindet, wer da überwindet, der wird das alles ererben. Wer aushält bis zum Schluss. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten und den Lauf vollendet und mir ist die Krone des ewigen Lebens beigelegt, sagt der Apostel Paulus. Dein Verhalten sagt viel über dich selbst. Aus welcher Substanz du bestehst, ob du eine Tomate bist. Weißt du, eine Tomate drück mal und die platzt. Egal wie. Verstehst du? Oder wirklich ein harter Brocken. Und Gott will uns hart machen. Weiter, wozu erlaubt Gott Probleme? Er benutzt Probleme, um dich zu korrigieren. Wir lernen durch Leid und Schmerz, durch Fehler viel mehr, als wenn das alles so glatt geht. Ehrlich, ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wir lernen durch Schwierigkeiten viel, viel, viel mehr. Weißt du, die Mutter kann sagen, taste die Platte nicht an, berühre die Platte nicht, du verbrennst die Finger. Das ist alles nur Theorie. Aber wenn du dich mal die Finger verbrannt hast, dann weißt du für den Rest deines Lebens. Weißt du, wir haben Erfahrungen gemacht und Erfahrungswerte sind wichtiger als irgendwelche theoretischen, philosophischen Faseln. Den Wert einer Sache versteht man durch Verlust zum Beispiel. Weißt du, wenn du nichts mehr zu essen hast, dann weißt du, was Essen war, was Brot war. Weißt du, wir verstehen eine Sache erst durch Verlust, wenn wir Geld verlieren, wenn wir Gesundheit verlieren, wenn wir die Beziehung verlieren, einen Freund verlieren, einen Menschen verlieren. Versteht man plötzlich die Welt ganz anders, sieht man mit ganz anderen Augen. Und Probleme ist das Beste, was Gott dir und mir und uns schicken kann. Oder mal du das, was erzählst du da? In der Bibel heißt es, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und genau das ist es. Alle Dinge. Und gerade die Schwierigkeiten dienen zu unserem Besten. Erst in der Krise erkennst du das Wichtige, worauf es ankommt, was wichtig und was unwichtig ist. Probleme sind so Augenöffner. Verschaffen Aufmerksamkeit, sind so Warnschüsse. Pass auf, sei vorsichtig, hier kriselt's. Zeigen Schwachstellen. Deshalb, bevor ein Auto auf die Straße freigegeben wird, wird zuerst mal Wüstenerfahrungen durchmachen, die härtesten Teststrecken dieser Welt passieren müssen. Und dann erst freigegeben. Im Psalm 119, Vers 71. Für mich war es gut, dass ich erkennen musste, so geht's nicht weiter. Für mich war es gut, dass ich erkennen musste, so geht es nicht weiter. Denn da erst lernte ich, wie hilfreich deine Gebote sind. Für mich war es gut, dass ich erkannte, so geht es nicht weiter. Es ist wichtig, diese Erkenntnis. Probleme bringen uns zur Einsicht, zum Umdenken, zur Umkehr sogar. So geht es nicht weiter. Wenn Schwierigkeiten auftauchen und immer wieder auftauchen und immer wieder auftauchen und nicht zu beseitigen sind, dann heißt es, so geht es nicht weiter. Weißt du, sie hören erst auf, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und viele Menschen können keine Entscheidung treffen. Sie sind faul in der Entscheidung treffen. Sie haben Angst vor Entscheidungen. Der Psalmist sagt hier, so geht's nicht weiter. Wenn Dinge nicht passieren würden, würden wir nie aufhören. Würden in unserer alten Gewohnheit, in unserem alten Trott weitermachen. Ohne Probleme werden wir niemals mit unseren alten Gewohnheiten, die nichts bringen, brechen. Niemals uns verändern. Für mich war es gut, dass ich erkennen musste, so geht es nicht weiter. Oder in der guten Hoffnung, diese Übersetzung heißt es, für mich war es gut, dass ich durchleiden musste, um mich auf deine Weisung zu besinnen. Was hat Gott eigentlich mit mir vor? Was will er eigentlich von mir? Ist das das Leben, das Gott für mich geplant hat? Weißt du jetzt, warum Gott Probleme erlaubt, wozu sie gut sind oder gut sein sollten, was für Absichten dahinter stecken? Gott erlaubt Probleme, um dich zu schützen. Probleme können Segen sein, daraus kann ein Segen erwachsen. Das, was dich schädigen sollte, kann dich retten unter Umständen. Und du kannst sogar deine Familie dabei retten, durch solche Problemfälle. Ich denke nur an Josef, 1. Mose 50, Vers 19 bis 21. Er wurde verkauft dort als fremder Sklave. Keine Ahnung gehabt, warum das alles passiert. Warum bin ich in diese Probleme hineingeraten, sogar unschuldig? Ich habe doch nichts verbrochen. Ich habe nur den Herrn geliebt, mein Vater hat mich geliebt, ich habe den Vater geliebt. Ich war so lieber Junge. Und dort heißt es, und der Josef sagt, Gott hat es beschlossen, und was es beschlossen hat, das steht fest. Und ihr gedachtet, böse mit mir zu machen, und Gott hat es gut mit mir gemacht. Du siehst also, nach 20 Jahren weißt du, dieser Vorfall war gut für mein Leben. Josef bewahrt sich und seine Familie vor der Hungersnot, so auf diese Art und Weise. Wäre niemals als Sklave verkauft worden, wäre nie nach Ägypten gekommen, wäre niemals eine Hungersnot gekommen, wären die Brüder nie nach Ägypten gegangen, um Brot zu kaufen, wäre nie eine Hungersnot gekommen, hätte Jakob seine Söhne nicht geschickt, geht nach Ägypten, und Josef und seine Brüder wären nicht begegnet. Du siehst, Probleme bringen Menschen zusammen, die längst zusammen gehören, aber der Teufel sie auseinandergebracht hat. Sie hätten nie Josef entdeckt, wenn sie nie nach Ägypten gegangen wären. An Josef sehen wir, Probleme bringen uns in unsere Berufung, bewahren uns vor größerer Not. Das sind Probleme. Du kommst in deine Berufung. Josef wäre nie Herr von Ägypten geworden, wenn er nicht diesen Tiefgang durchlebt hätte. Probleme bringen uns auf den Weg Gottes und wieder zurück zu unserer Berufung. Denk nur an Jona, dieser große Sturm. Da wacht er auf. Ja, und du, warum betest du nicht? Er war auf der Flucht vor Gott. Probleme sorgen dafür, dass du im geistlichen Leben nicht einschläfst und dass es dir nicht langweilig wird oder dass du nicht übermütig wirst. Das ist, wozu Probleme da sind. Immer wieder so ein Rippenstoß. Sie veredeln deinen Charakter, so wie beim Josef, machen aus dir was Großes. Warum erlaubt Gott Probleme? Das ist meine Frage, die ich hier immer noch nachgehe. Noch ein Grund. Probleme wollen uns vollenden. Ist so der letzte Schliff. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Weißt du, wie eine Perle entsteht? Eine Perle entsteht, indem in die Muschel so ein Sandkorn eindringt und dann wird alles absorbiert. Und plötzlich bekämpft die Muschel diesen Sandkorn, diesen Eindringling, und da entsteht eine Perle. Und genau das ist, was Gott will. Gott will aus deinem Leben Perlen schaffen. Da dringt in deinem Leben irgendetwas Schmutziges rein, was gar nicht hineingehört. Aber das wird sofort umschlossen und sofort isoliert und noch mehr isoliert und noch mehr isoliert. Und die Schicht wird immer dicker. Und dann entsteht eine köstliche Perle. Römer Kapitel 5, Vers 3 und folgende Verse. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Wir rühmen uns. Wir bilden uns ein. Und dann heißt es weiter, wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt Bewährung. Durch Bewährung werden wir in der Hoffnung gefestigt. Und unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Du siehst diese Kettenreaktion. Zuerst Geduld. Wie lange noch? Weiß ich auch nicht. Dann kommt die Bewährung. Und dann kommt die Hoffnung. Gott erlaubt Probleme, um uns zu perfektionieren. Probleme aktivieren unser Inneres, bringen die Frucht des Geistes hervor, festigen unseren Charakter, veredeln uns. Daraus werden Perlen oder im Berg Kristalle unter diesem Druck. Probleme machen uns erfinderisch. Weißt du, wenn du keine Probleme hast, fällt dir nichts ein. Aber die machen dich demütig auf der einen Seite, dann machen sie dich dankbar. Wenn wir keine Probleme hätten, würden wir uns nie nach der Ewigkeit sehnen und sagen, oh Herr Jesus, komme bald, Maranatha. Würden wir sagen, hier ist so schön, lasst uns Hütten bauen. Aber nein, Gott bringt uns wieder zurück zur Realität. Probleme lösen uns von dem Sichtbaren, von dieser Welt. Probleme erlauben in unserem Leben, dass wir darauf richtig reagieren. Nächstes Mal bin ich vorsichtig damit, passe ich besser auf. Weißt du, Probleme machen uns vernünftig, dass wir nicht gleich alles dramatisieren. Meine Welt geht unter. Die Leute mit diesem Maya-Kalender, am 21. Mai, Dezember geht die Welt unter. Da wird die Welt nicht untergehen, die wird weitergehen, genauso wie bisher. Glaub nur nicht den Unfug. Die Welt wird noch viele Tausende von Jahren weiter existieren. Aber Leute glauben, die Welt geht unter. Jetzt müssen wir das und das machen. Nein, die Welt geht noch lang nicht unter. Wie reagieren wir? Weißt du, was der Martin Luther sagte? Wenn ich wüsste, dass erst morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Nicht gleich verzweifeln und alles hinschmeißen und gleich aufgeben und gleich dem lieben Gott absagen. Nein, weitermachen. Alles Leben ist Problemlösen. Ignoriere deine Gefühle und die sagen, nein, lass es stehen, hau ab. Nein, ich sage dir eines, ignorierte Probleme, verdrängte Probleme, die wachsen dir eines Tages über dem Kopf. Und du wunderst dich darum. Und das ist, was bei vielen Christen, ganz besonders bei Charismatikern, wir singen und preisen den Herrn und wir machen geistliche Kriegsführung. Weißt du, du kannst so viel fechten, so viel du willst. Du musst die Probleme bewältigen, die Riesen bewältigen, auf deinen Bruder zugehen, dann eine Steinschleuder nehmen und das Wort Gottes verinnerlichen. Weißt du, das löst eine negative Kettenreaktion. In dem Augenblick, wo du was verdrängst, was nicht löst, wird es nur noch schlimmer. Das passiert bei Christen, die Probleme nicht lösen, die ihre Hausaufgaben nicht machen, die nur auf Wunder warten und die Dinge verdrängen, die gelöst werden müssen. Indem du jetzt hinsetzt und einen Brief schreibst, einen Anruf machst, auf jemanden zugehst. Das ist, wie man Probleme löst. Nicht jetzt zittern, da geht jetzt vorbei. Nein, einfach hingehen, anklopfen, bitten, suchen. Weißt du, es ist so wichtig, dass du gedanklich mit Gott darüber redest und dann fragst es, Herr, was soll ich tun? Und der Herr wird dir sagen, was du tun sollst. Du solltest lernen zu unterscheiden, Gott und du und dein Fleisch, dein Ich, dein Ego. Weißt du, dass wir Prioritäten in unserem Leben setzen und dass wir auf Gott hören, was sagt er? Was er euch sagt, das tut. Und dann löst du plötzlich das Problem, der Wein geht ihnen aus. Oder gebt ihr ihnen zu essen und dann die Speisung der 5000. Gott hat Mittel und Wege, um uns zu helfen. Warte nicht auf solche Wunder. Zuerst mal die natürlichen Wunder. Das, was du tun kannst. Von dir aus, das ist zuerst mal wichtig. Und dann, wenn du fertig bist und du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann kannst du sagen, Herr, ich habe alles getan, was du mir gesagt hast, alles, was Menschen möglich ist, und jetzt bin ich in der Situation, jetzt bitte greif du ein. Und dann wird Gott eingreifen. Aber Gott wird nie vorher eingreifen, solange wir nicht unseren Beitrag geleistet haben. Wir müssen unseren Beitrag leisten in der Sache. So, erst wenn ich handle, handelt Gott oder gehandelt habe. Du überwindest das Böse mit dem Guten, indem du jetzt das tust, was Gott sagt, ist zuerst einmal vergeben. Bei vielen Leuten sind die meisten Probleme nur da, weil sie nicht vergeben haben. Die haben nicht vergeben. Die sind nicht versöhnt, die sind verkracht, aber Gott soll sie segnen. Gott will sie nicht segnen. Die können auch 1000 Jahre beten. Weißt du, zuerst mal, innen drin muss was passieren. Innen drin musst du loslassen bestimmte Sachen. Innen drin musst du aufräumen. Probleme muss man sich stellen und ihnen begegnen. Weißt du, und das ist, in jedem Problem ist die Antwort, die Frage und die Antwort enthalten. In jedem Problem. Was können wir tun? Und ich sage dir eines, Christen, die nicht wachsen, haben Probleme. Die nicht mitwachsen, die stagnieren, haben Probleme. Ja, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Weißt du, dann macht man sich so viel Sorgen, weil die Beziehung zum Herrn nicht stimmt, macht man sich Sorgen. Wenn deine Beziehung zum Herrn stimmt, weißt du, wird Gott im richtigen Augenblick das Richtige geben. Das richtige Wort, das richtige Stück Brot oder die richtige Stück Münze. Lass dich von deinen Problemen nicht erdrücken. Das ist, was Gott mir gesagt hat, dass ich euch sagen soll. Lass dich von deinen Problemen nicht erdrücken. Mach mit Gottes Hilfe das Optimale daraus. Und Gott ist so ein Gott, mein Gott, den ich predige, den ich verkündige. Dieser Gott ist so, ich und Gott, wir arbeiten zusammen, wir sind Mitarbeiter Gottes. Und gemeinsam mit Gott löse ich meine Probleme. Hand in Hand. Und ich muss Gott an meine Probleme ranführen und sagen, lieber Gott, hier, das ist sehr brenzlig hier, das steht nur auf wackeligen Füßen. Das ist schwierig. Und Gott sagt, Johannes, versuche noch dies und jenes zu tun, sei erfinderisch. Wir sollen unsere und die Schwierigkeiten anderer Leute nicht überbewerten. Einfach, ja, das ist die Not da, die Welt ist voller Not, rufe mich an in der Not und dann handle auch dementsprechend. Jakob hat ein ganzes Jahr lang ausgehalten mit seinem Getreide, aber im zweiten Jahr hat er gehört, du, das reicht nicht mehr, in Ägypten gibt's noch Brot, geht und kauft und so weiter. Und der wusste nicht, dass die Hungersnot 7 Jahre dauern wird. Also, aber im zweiten Jahr hat er darüber nachgedacht, was sollen wir tun? In Ägypten ist Brot. Sei flexibel, wenn du deine Probleme lösen möchtest, sei beweglich. Sei nicht so eingefahren in sturen Schema und Gleisen. So muss es gelöst werden. Nein, vielleicht ganz anders. Ganz anders. Gott ist an unserem Leben interessiert. Er ist dieser große Bildhauer, der dran feilt und bohrt und meißelt und poliert und Dinge entfernt und Dinge hinzufügt. Und wir sollten mit ihm zusammenarbeiten. Dein Wille geschehe. Der Herr Jesus, der war Sohn Gottes, war wunderbar alles. Er war Mensch hier auf dieser Erde. Und er musste 3-mal im Garten Gethsemane beten. Er stand vor einem Problem. Er wusste, ich werde gekreuzigt. Ich werde nicht so davon kommen. Ich werde gekreuzigt, aber Herr, Vater, hast du nicht einen anderen Weg für mich? Wir suchen ständig, wenn wir Probleme haben. Gott, hast du nicht eine andere Lösung für mich? Hast du nicht eine andere Möglichkeit für mich? Muss ich unbedingt auf diesem komischen Kauz zugehen? Muss ich ihm die Hand reichen? Muss ich hier etwas sagen? Und weißt du, wir drücken uns viel zu viel vor unseren Problemen. Und dann, als Jesus am 3. Mal gesagt hat, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, kam ein Engel und stärkte ihn. Und du musst vielleicht auch 3-mal beten, vielleicht 30-mal. Und dann wird ein Engel kommen und dich stärken und dir sagen, was du zu tun hast. Und dann hat er so eine Kraft gehabt, dass er bei 39 Schlägen nicht umgefallen ist, dass er stark war bis zum Schluss. Er hat nicht geflucht, hat nicht sich aufgeregt, ist nicht explodiert. Redest du nicht mit mir? Da waren sogar erstaunt, dass er überhaupt nicht sagt, sich nicht verteidigt. Der Engel hat ihn gestärkt. Und du brauchst Engelstärkung, dass die Engel dir beistehen in deinen Problemen. Und der Engel Gottes diente ihm. Und er trank den Kelch bis zu Ende, bis zur Neige, egal was da drin war. Und wir müssen lernen, unseren Kelch bis zur Neige austrinken. Nicht nur beim Abendmahl, einen Schluck, nein, den Kelch. Auch diesen Leidenskelch, Bonhoeffer schreibt in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, diesen Kelch zur Neige trinken, mutig und kühn dabei sein, sich nicht einfach, ja, das werden wir schon irgendwie schaffen. Nein, vielleicht müssen wir hindurchgehen, mitten durch sie hindurch. Gott, warum lässt du Probleme zu? Weil du aus mir was machen willst. Und so, wenn ich mein Leben anschaue, in all diesen Jahren, wo ich Gott diene, Gott hat Probleme zugelassen, jeder Menge. Und je mehr Probleme ich hatte, desto mehr Siege hatte ich. Aus den Problemen entstehen die Siege. Nicht, indem ich weglaufe, nein, indem ich mich diesen Dingen stelle und sage, nein, ich werde mit Gottes Hilfe irgendwie wie, bitte fragt mich nicht, ich will euch auch keine Erklärung geben, ich bin auch niemand verantwortlich. Wenn du Probleme hast, bist du niemand verantwortlich, nur dir selber und Gott. Und da muss, dann kann niemand anders kommen und sagen, machen Sie so, machen Sie so, machen Sie so. Weißt du, bei vielen Leuten, die sind gute Ratgeber, aber die taugen nichts. Du musst deinen Weg gehen. Hiob muss nachher für seine ganzen Freunde beten. Weißt du, über 30 Kapitel im Hiob-Buch würden gar nicht reingehören. Die ganzen philosophischen Ratschläge, die ganzen theologischen Ratschläge, die ganzen ja, menschlichen Ratschläge, die kannst du dir alles sparen. Der Hiob ist hindurchgegangen. Und am Schluss, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das hat er überwunden und Gott hat ihn doppelt gesegnet hinterher. Du wirst doppelt gesegnet, wenn du die Probleme überwindest und die Füße bekommst. Und meine Bibel sagt, Römer Kapitel 11, Vers 16, und Gott wird Satan zertreten und ihn unter eure Füße stellen. Weißt du, du musst nur draufstehen und die Position einnehmen, die dir gehört. Weißt du, du hast von Gott Auftrag, einen Auftrag. Herrsche über diese Erde. Herrsche. Du musst lernen zu herrschen im Namen Gottes. Drüber zu stehen. Nein, ich bestimme, was gemacht wird. Und du bestimmst, in welche Richtung deine Probleme laufen. Du bestimmst, wie sich das alles entwickelt. Denn du sollst herrschen. Im Namen Gottes, das ist dein Auftrag. Und der Mensch muss lernen, seine Befehle zu geben. Du sollst zu dem Berg sprechen. Warum sind die Probleme da? Gott will uns erziehen. Das sind die Lektionen, die wir durchnehmen in der Schule Gottes. Das ist die Bibelschule. Weißt du, du musst nicht unsere Internetbibelschule besuchen, die ist gut. Und wir haben gutes Material. Aber was du lernst, ist eigentlich die Schule Gottes. Du lernst in der Schule Gottes im Praktischen, so beim Lernen, beim Arbeiten, da lernst du. Beim Kämpfen, beim Schlafen, sogar im Schlaf lernst du. Du lernst sogar im Schlaf, durch Träume, indem du innerlich Dinge verarbeitest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn du Probleme hast, du drehst dich auf der Seite und jener Seite und drehst dich, dann wachst du morgen auf und sagst, wo war die Bettdecke? Und all das, du hast dich so gewälzt. Warum? Du hast die Probleme gewälzt nachts. Nachts werden Probleme gewälzt, Leute. Ob ihr das wisst oder nicht, aber so ist es. Und die Probleme werden nachts gelöst, indem du sagst, ja, Herr. Ja, Herr. Und dann wird das Ding abgehackt. Und du erlebst Wunder. Ich werde nie vergessen, als wir drüben in der Kirche renovierten, und da war ein russischer Bruder so aus Moskau, der so schön gesungen, so hingebungsvoll, Halleluja, so richtig russischer Bär. Und ich bin so begeistert gewesen, habe gesagt, Geschwister, wir nehmen das Opfer auf und geben das dem Bruder mit. Und wir waren in einem Renovierungsprogramm. Die Maschinen standen da und wir haben gestrichen und was weiß ich. Und weißt du, was da eingegangen sind? Glaube ich 700. Ja, 700 Euro und ich gebe diese 700 Euro mit, was da in diesem Gottesdienst an dem Abend eingegangen ist, da gebe ich mit. Denke ich, liebe Zeit, wir bräuchten die 700 für die Renovierung, um die Farbe zu bezahlen oder Sachen zu bezahlen. Und ich, in der Nacht habe ich so miserabel geschlafen. Ich hatte ein Problem, ich habe was weitergegeben, unbedacht. Manchmal macht man was unbedacht. Probleme entstehen, wenn man was unbedacht macht. Man macht was spontan. Und hinterher bereut man das. Und ich habe wirklich bereut und so gewälzt und gewälzt. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich weiß nicht, der Bruder ist lieb, ist gut, aber was macht er mit den 700 Euro? Und wie geht es denn weiter? Das habe ich so im guten Glauben gegeben. Und wir bräuchten diese 700. Und dann, irgendwo habe ich einen Schlusspunkt gemacht. Und weißt du, bei deinem Problem musst du auch irgendwo einen Punkt machen. Und dann habe ich dann einen Punkt gemacht, habe gesagt, Herr, mir reicht's jetzt. Das Geld ist weg, ich kann es nicht mehr zurückholen, ich werde nicht aufsteigen und zu dem Bruder gehen und sagen, gib mir das Geld zurück. Da würde ich mich blamieren. Ein Christ tut sowas nicht. Ein Christ holt nichts zurück, was er gegeben hat. So, das werde ich nicht machen. Deshalb übergebe ich dir jetzt Gott das Problem. Und habe das Problem Gott übergeben. Und ein paar Tage später, kriege ich eine Überweisung von 7.000 Euro. Verstehst du? Bin beschämt. Verstehst du? Stell dir mal vor, Gott hat mich getestet. Mit diesem Problem hat Gott mich getestet. Wie verhältst du dich deinem Bruder gegenüber? Und du wirst getestet an deinen Bruder und deine Schwester. Wie reagierst du, wenn du dich über jemanden aufregst? Sei großzügig. Ach, nimm das. Und Gott wird das dann 10- und 100-fältig dir zurückbringen. Um Jesu Willen zu leiden. Du hast was für Gott gegeben, im Glauben gegeben, in der Liebe gegeben, den Penner wohnen lassen in der Wohnung, Aber Gott wird es wieder zurückgeben auf wunderbare Art und Weise und entschädigen. Besser als man denkt und glaubt. Und ich habe eines erlebt, Gott entschädigt uns besser, wenn wir die Probleme durchgestanden haben. Dann kriegst du eine gute Note bei Gott. Und das ist wichtig, gute Noten bei Gott zu haben und nicht bei sich selbst und nicht bei den Menschen. Und wir sollen nicht Menschen imponieren, sondern Gott imponieren, wie wir die Probleme lösen, auf Gottes Art und Gottes Weise, Gottes Weg. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Es gibt eine ganze Menge Probleme in dieser Welt, aber wir sind dazu da, auf diese Welt die Probleme mit Gottes Hilfe zu lösen. Vater, ich danke dir, dass du all deinen Kindern Gottes hilfst, die Probleme zu lösen, die sie haben. Und wir haben vielfältige Probleme. Jedes Problem ist anders gelagert, anders gewickelt, anders eingepackt. Und jetzt müssen diese Probleme angepackt werden, in Jesu Namen. Und schenke uns den Heiligen Geist, den Glauben, den Durchblick, den Überblick. Und der Überblick ist, indem wir wissen, alles dient zu unserem Besten. Herr, und wenn wir so sehen, die Probleme bewahren uns, die Probleme veredeln uns, die Probleme entwickeln uns, die Probleme stärken uns, die Probleme sind Aufgaben, die wir jetzt in Jesu Namen lösen. Herr, das sind alles Aufgaben, die du uns gegeben hast. Und das ist das Werk, in dem wir stehen. Wir arbeiten, indem wir die Welt, deine Welt gestalten, die so problemvoll ist, so problembeladen ist. Wir gestalten diese Welt mit unseren Händen. Wir tun Gutes, wir dienen den Menschen, wir beten für die Menschen, wir ermutigen die Menschen. Ja, Herr, wir vergeben den Menschen, wir tragen die Menschen, wir lieben die Menschen, weil du sie liebst. Es sind deine Menschen, es sind deine Hände Werk. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für heute Abend und ich danke dir, dass du auch diejenigen ganz besonders stärkst, die dein Wort jetzt hören und gehört haben, dass sie stark werden, männlich und stark, nicht weibisch und nicht gleich heulen und nicht gleich zusammenbrechen. Nein, die einfach sagen, wir werden den Dingen widerstehen im Namen Jesu. Wir werden durchhalten in der Kraft des Heiligen Geistes. Christen halten durch. Vater, stärke du die Kinder Gottes, dass sie durchhalten die Stürme, dass sie durchhalten die Anfechtungen, dass sie durchhalten die Leiden, die Krankheiten, die Not, die seelischen Anfechtungen, dass sie durchhalten. Denn es kommt der Tag, wo alles vorbei ist. Nach jedem Regen gibt's einen Regenbogen und gibt's Sonnenschein. Halleluja, Vater. Ich danke dir, dass du für uns immer ein Happy End vorbereitet hast. Amen.